Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zu den großen Plagen der Menschheit gehören Pest, Cholera und Lepra. Bei der Lepra gab es zuletzt eine neue Wendung. In Westafrika nämlich tauchten in Kamerafallen Schimpansen mit den typisch entstellten Gesichtern auf.
Die Schimpansen sehen mit Lepra sehr ähnlich aus wie Menschen auch. Die entwickeln erst kleine Knötchen, oft am Ohrläppchen oder an der Augenbraue. Und die werden dann immer größer und können zu richtig großen, wie man auf Deutsch sagt, Flatschen führen. Also das sind wirklich große Umfangsvermehrungen.
Warum diese Entdeckung berichtenswert ist, das erfahren Sie von Fabian Lehmdertz in dieser Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Klimaanlagen sind Energiefresser. In den USA schlucken sie rund 10% des produzierten Stroms. Jetzt kann man diesen Strom natürlich auch klimafreundlich mit Wind und Sonne herstellen. Oder aber man kühlt den hitzegestressten Menschen direkt. Das geht tatsächlich nämlich mit coolen Klamotten. Frank-Rote Lüschen über eine Zukunftstechnologie.
Ein heißer Tag. Im Büro läuft die Klimaanlage auf Hochtouren. Für Po Shun Su, Materialforscher an der Duke University in den USA, eine ziemliche Verschwendung.
You need to take care of the entire building.
Eine Klimaanlage kühlt immer das gesamte Gebäude. Doch das ist eigentlich unnötig. Kühl muss es im Grunde nur dort sein, wo sich gerade Menschen aufhalten. Deshalb sollte man sich auf punktgenaue Kühltechniken konzentrieren. Und das lässt sich zum Beispiel mit innovativer Textiltechnik erreichen. Klimatisierende Klamotten also statt Klimaanlagen, die das gesamte Gebäude kühlen. Bislang setzt die Branche darauf, Textilien möglichst atmungsaktiv zu machen. Dadurch kann der Schweiß rasch nach außen dringen und die Verdunstungskälte kann den Körper kühlen. Sehr brauchbar bei körperlicher Bewegung, etwa beim Sport, meint Po Shun Su. Aber
in indoor scenario you don't sweat that much.
In Innenräumen schwitzt man meist nicht so viel. Deshalb haben wir ein Material entwickelt, das wärmetransparent ist, also durchlässig für Körperwärme. Der menschliche Körper ist 37 Grad warm und gibt laufend Wärme ab. Im Schnitt sind es 100 Watt. Mehr als die Hälfte davon ist Infrarotstrahlung. Gewöhnliche Textilien halten diese Strahlung zurück, haben also einen wärmenden Effekt. Ein Stoff hingegen, der durchlässig ist für Infrarotstrahlung, könnte den Körper kühlen. Ein solches Textil hat das Team der Duke University vor einiger Zeit entwickelt. Es basiert auf Kunstfasern aus Polyethylen, einem Material, das Wärmestrahlung nahezu ungehindert passieren lässt. Das Problem, für gewöhnlich ist Polyethylen durchsichtig und damit denkbar ungeeignet für Klamotten. Doch Po Shun Su fand einen cleveren Trick. Er brachte winzige Poren in das Material ein.
The size of the pores is usually less than 100 nanometers.
Die Poren sind kleiner als 100 Nanometer. Sie streuen das Licht und machen das Textil dadurch undurchsichtig. Es ist ähnlich wie der Unterschied zwischen einem Glas Wasser und einem Wasserstrahl mit Luftbläschen drin. Das eine ist transparent, das andere nicht.
One is transparent, the other one is white.
Aus den nanoporigen Fasern lässt sich dann ein Stoff weben, der ähnlich aussieht wie Baumwolle. Zunächst allerdings war nur die Farbe weiß möglich. Vor einiger Zeit dann brachte ein Team der University of Illinois Farbe ins Spiel. Es setzte den Fasern farbige Nanoteilchen zu, die den Kühleffekt nicht weiter stören. Und wie stark kann die neue Nanofaser denn nun kühlen?
It can generate about 2 degrees Celsius of cooling.
Das neue Textil kühlt um etwa 2 Grad. Wenn Sie es tragen, können Sie Ihre Klimaanlage auf eine geringere Leistung schalten. Dadurch ließen sich rund 20% an Energie sparen. Das haben Studien gezeigt. Deshalb glauben wir, dass diese Technologie helfen kann, den Stromverbrauch von Klimaanlagen zu senken und den Klimawandel zu mildern. Erste Firmen versuchen nun, das Konzept marktreif zu machen. Allerdings sind die Herausforderungen nicht ohne. Tragekomfort und Haltbarkeit müssen verbessert werden. Außerdem fehlen Verfahren für die Massenproduktion. Noch stärker aber könnte eine andere Technik wirken. Textilien, in die winzige Kühlelemente eingewoben sind. Sie könnten für eine Kühlung von mehr als 2 Grad sorgen. Im Prinzip funktioniert das auch, sagt Su, aber es gibt einen Nachteil. Das ist so, als würden Sie einen tragbaren Kühlschrank mit sich herumschleppen. Doch dieser Kühlschrank braucht Strom. Sie müssten also eine ziemlich große Batterie mit sich herumtragen, um rund um die Uhr oder zumindest während der Arbeitsstunden für Kühlung zu sorgen. Aber dafür wäre diese Kühlung dann viel leistungsfähiger. Manche Forschungsteams tüfteln schon an einer Lösung. Sie wollen die Kühlelemente mit winzigen, in die Kleidung integrierten Generatoren speisen, die den Strom zum Beispiel aus der Körperwärme gewinnen. Batterien müsste man dann nicht mehr mit sich herumschleppen.
Ein Beitrag von Frank Rothelüschen war das über Kleidung, die kühlt. Und hier machen wir weiter mit unserem nächsten Thema. Seit Lepra mit Antibiotika behandelt werden kann, stecken sich immer weniger Menschen an. Aber bis heute bleiben die Infektionsketten in manchen Fällen rätselhaft. Auch deshalb lässt die Studie aufhorchen, die Fabian Lehnderz zusammen mit Kolleginnen veröffentlicht hat. Die Artenschützerin Kimberly Hawkins hat in Guinea-Bissau zum ersten Mal wilde Schimpansen mit Lepra entdeckt. Was bedeutet das? Am Robert-Koch-Institut habe ich mit dem Wildtierexperten Lehnderz gesprochen.
Ja, die Kollegin hat eben mir Fotos geschickt und Videos von Kamerafallen. Die folgen den Schimpansen dort indirekt. Die sind also nicht an Menschen gewöhnt, sondern sie haben da nur diese Kamerafallen. Und auf diesen Kamerafallen haben sie eben diese wirklich fast gruseligen Fotos von entstellten Schimpansen gesehen und uns dann geschickt, weil wir eben dafür bekannt sind, dass wir uns mit wildlebenden Primaten und vor allem Menschenaffenkrankheiten auskennen. Da die Tiere ja nicht an den Menschen gewöhnt sind, kann man auch nicht mal eben eine Kotprobe von den bekannten Tieren sammeln, sondern wir haben sie dann gefragt, ob sie es schaffen können, eben Kot zu sammeln, auch von diesen Tieren, denen sie eigentlich gar nicht folgen können. Und das haben die tatsächlich geschafft. Das dauert natürlich ein paar Wochen oder Monate, aber die Schimpansen machen Nester jeden Abend oben in den Bäumen, wo sie dann schlafen. Und morgens, wenn sie aus dem Nest rausgehen, setzen sie da eben ihren Kot ab und Urin. Und das Material haben die gefunden und uns dann eben geschickt.
Und das haben sie dann analysiert?
Genau. Wir nutzen sehr viel Kotproben von Wildtieren, vor allem von Menschenaffen, weil man das eben das Material gewinnen kann, ohne die Tiere in Narkose zu legen oder irgendwie zu stressen. Das heißt, wir wussten schon vorher, dass wir zum Beispiel Atemwegserkrankungen im Kot gut nachweisen können. Bei Hautkrankheiten hatten wir bisher nur einen Fall, wo wir das nachweisen konnten. Aber wir haben gesagt, bevor wir gar nichts machen, versuchen wir es halt. Und haben dann verschiedene PCR-Verfahren angewendet und konnten eben eindeutig eben Lepra nachweisen.
Das wäre jetzt erstmal noch gar nicht so überraschend, weil natürlich Schimpansen auch Lepra bekommen können. Das war vorher schon bekannt. Was genau ist das Überraschende für Sie?
Die bisherigen Lepra-Befunde bei Schimpansen und anderen Primaten sind alle in einem Zoo aufgetaucht. Diese Tiere haben eben engen Kontakt zu Menschen beim Transport, bei der Pflege und so weiter. Das heißt, das wahrscheinlichere Szenario war da, dass die Tiere sich bei Menschen infiziert haben. Die Schimpansen, die wir jetzt eben dann in Guinea-Bissau und dann später an der Elfenbeinküste gefunden haben, haben keinerlei Kontakt zu Menschen. Die werden nicht berührt, die haben keinen Haut-Haut-Kontakt mit irgendjemand. Und da war eben dann die Frage, wie können sich diese Wildtiere infizieren?
Haben Sie da mittlerweile eine Theorie?
Wir haben nur Theorien, aber wir haben überhaupt keine guten Hinweise. Es gibt eben die eine Richtung, dass eventuell Kleinsäugetiere als Reservoir fungieren könnten, also Mäuse, Eichhörnchen sind bekannt, dass sie eben auch wiederum von Menschen sich infizieren können mit Lepra. Das heißt, irgend so ein Nagetier könnte dort das Reservoir sein. Es gibt aber auch Hinweise, dass gerade diese Gruppe der Mykobakterien, zu denen Lepra eben gehört, auch in der Umwelt weit verbreitet vorkommen können. Also es kann sogar sein, dass es da ein Umweltreservoir gibt. Aber das müssen wir jetzt in den nächsten Jahren untersuchen.
Die beiden Fundorte, die Sie jetzt genannt haben, nämlich Elfenbeinküste und Guinea-Bissau, die liegen ja weit auseinander, hunderte von Kilometern. Das würde bedeuten, dass es auch ein weit verbreitetes Reservoir sein müsste. Wie ist dieser Befund jetzt einzuordnen? Ist das eine große Gefahr oder ist das jetzt reines Interesse? Geht es um die Schimpansen?
Da gibt es verschiedene Gesichtspunkte. Auch bei Menschen gibt es ab und zu Leprafälle, wo man wirklich nicht weiß, wo hat sich dieser Mensch infiziert. Es ist nicht immer eindeutig zu klären, dass man weiß, in der Familie zum Beispiel war ein anderer Leprafall. Und diese Infektketten sind nicht schlüssig vorhanden. Das heißt, da wird auch schon länger spekuliert, ob es nicht irgendwo noch eine andere Quelle gibt. Diese Quelle zu infizieren ist natürlich hochrelevant, um eben dann auch zu präventiv eventuell tätig zu werden, was menschliche Infektionen angeht. Was jetzt die Wildtiere angeht und gerade die bedrohten Menschenaffen, ist es natürlich auch etwas, was wir beobachten müssen. Man muss nur sagen, die Fälle, die wir in Guinea-Bissau beobachten und auch die an der Elfenbeinküste, sind jetzt nicht so drastisch gewesen, dass wir denken, davon wird jetzt die Population aussterben und wir haben da wirklich ein Artenschutzproblem. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Tiere sowieso bedroht sind und jede andere Gefährdung der Tiere ist natürlich nochmal ein Beitrag dazu. Insofern nehmen wir das auch nicht auf die leichte Schulter.
Sagt Fabian Lehnderz vom RKI in Berlin. Wo haben sich die wilden Schimpansen mit Lepra angesteckt? Die Fahndung läuft. Für ihre feine Nase berühmt sind Hunde, Schweine und Ratten. Es gibt aber ein Säugetier, das das noch viel besser kann. Und dabei könnte die lange Nase den Hinweis liefern, dass auch in Sachen Geruchssinn viel tatsächlich viel hilft. Die Rede ist von Elefanten. Joachim Budde mit den Einzelheiten der Geschichte.
Wenn es Herbst wird in Südafrika, werden die Früchte des Marula-Baums reif. Sie sehen ein bisschen aus wie hellgrüne Aprikosen und haben große Fans in der Tierwelt, sagt Kim Valenta.
Elephants absolutely love them. They go bananas for them. They eat them whenever they can find them.
Elefanten lieben sie. Sie sind ganz verrückt nach Marula-Früchten und fressen sie, wo immer sie sie finden können.
Kim Valenta ist Evolutionsökologin an der University of Florida in Gainesville und hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen untersucht, wie gut die Tiere besonders süße Früchte auswählen können. Um ihren riesigen Körper am Laufen zu halten, benötigen Elefanten enorme Mengen Energie. Einen großen Teil davon decken sie mit Blättern und Gräsern. Reifes Obst liefert ihnen jedoch schnell viel Energie in Form von Zucker. Es hat also Vorteile, die süßesten Früchte schnell am Geruch zu erkennen.
If you are an animal foraging around in the forest,
ein Tier kann sich Zucker nicht einfach aus dem Vorratsschrank nehmen. Elefanten konkurrieren bei der Futtersuche mit anderen Elefanten, aber auch mit Affen oder Vögeln. Darum ist die Fähigkeit, schnell und zuverlässig die Frucht mit dem höchsten Zuckergehalt zu erkennen, vermutlich von Vorteil.
Presumably of benefit.
Um herauszufinden, wie genau die Nase von Elefanten wirklich ist, machten die Forscherinnen und Forscher ein Experiment. Sie steckten je zwei Marula-Früchte in zwei Plastikboxen, in die sie Löcher gebohrt hatten.
Die Elefanten konnten die Frucht also riechen, aber nicht sehen. Wir wollten damit verhindern, dass die Tiere bei der Wahl optische Hinweise auf den Reifegrad der Früchte nutzten.
Danach ermittelten die Forscher, wie viel Zucker die Früchte enthielten und welche Duftstoffe sie freisetzten, denn Zucker selbst hat keinen Geruch.
Wir wollten wissen, an welchem Geruch sich die Elefanten genau orientieren und ob dieser Bestandteil mit dem Nährwert der Früchte zusammenhängt. Wir fanden heraus, dass besonders süße Früchte viel Ethylalkohol enthielten und wenig Ethylacetat,
which is a type of ester.
Beide Stoffe entstehen, wenn Bakterien und Hefen, die in reifen Früchten vorkommen, Zucker abbauen. Kim Valenta geht davon aus, dass der Alkoholgehalt einer Frucht beim Reifen schnell ansteigt. Wenn das Obst aber überreif wird, sinkt der Zuckergehalt wieder, weil Mikroorganismen ihn vermehrt in Ethylacetat umwandeln. Den Geruch von Ethylacetat empfinden Menschen als fruchtig. Viel Ethylalkohol und wenig Ethylacetat. Das sind für Elefanten also die Signale, nach denen sie die besten Früchte auswählen. Und sie sind dabei richtig gut, findet Kim Valenta.
Das Ergebnis finde ich ziemlich aufregend. Wenn eine Frucht über 6% mehr Zucker enthält als eine andere, dann kann ein Elefant das allein mit seiner Nase herausfinden.
Using its nose alone.
Joachim Budde hat die Studie zusammengefasst, die im Fachmagazin Ecology and Evolution erschienen ist. Vielleicht ist auch Ihnen dieser Tage das ein oder andere Video begegnet, das vor den neuen RNA-Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 warnt und große Ängste schürt. Da würde Erbmaterial gespritzt, heißt es zum Beispiel, das unsere Zellen und am Ende den ganzen Menschen genetisch verändern könnte. So viel vorweg, Impfstoffe wie die von BioNTech und Moderna, die in den letzten Tagen für so viel Wirbel gesorgt haben, werden uns nicht genetisch verändern. Aber die Frage nach der Sicherheit der Impfstoffe ist sehr relevant und die werden wir uns jetzt näher anschauen. Zugeschaltet ist meine Kollegin Christine Westerhaus. Christine, das Wirkprinzip des RNA-Impfstoffs ist ja, dass RNA gespritzt wird, der in unseren Zellen ein Virus-Eiweiß produziert, das dann das Trainingsprogramm des Immunsystems anstößt. Muss die RNA sich zu diesem Zweck in unsere DNA, also in unser Erbmaterial, einbauen?
Nein, diese DNA oder diese RNA, die enthält ja quasi nur die Bauanleitung für bestimmte Viruseiweiße. Und die Maschinerie der Körperzellen, die nutzt dann diese Vorlage, um Virusproteine herzustellen. Die RNA, die gelangt also gar nicht erst in den Zellkern, also dorthin, wo die Erbsubstanz der Körperzellen liegt. Der Zellkern, der ist auch noch extra durch eine eigene Membran von der Zelle abgetrennt und durch diese kann die RNA von sich aus auch gar nicht hindurch. Außerdem ist es so, dass die Zellen des menschlichen Körpers eine RNA niemals in eine DNA umwandeln können. Es gibt zwar bestimmte Viren, die das können, aber der menschliche Körper, der besitzt einfach nicht die Enzyme, die dazu nötig wären. Und ich habe mich darüber vorhin auch noch mit zwei Forschern unterhalten und beide sagten, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass sich diese bei der Impfung verabreichte RNA irgendwie in das menschliche Erbgut einbauen kann.
Könnte die gespritzte mRNA irgendwo anders hinwandern und andere Zellen beeinflussen?
Auch das halten Forscher für ausgeschlossen. Das passiert mit körpereigener RNA im Übrigen auch nicht. Also diese RNAs, die sind ziemlich instabil und das ist wohl auch der Grund, warum diese Impfstoffe bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden müssen. Also der Impfstoff der Firma BioNTech beispielsweise, der muss ja bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden.
Bisher wurden in den Studien nur leichte Nebenwirkungen beobachtet, Rötungen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, leichtes Fieber. Was könnte denn darüber hinaus noch theoretisch auftreten?
Also in jedem Fall ist es so, dass es bislang keine Erfahrungen gibt mit RNA-Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Und ich habe mich darüber vorhin mit dem Impfstoffforscher Leif Erik Sander von der Berliner Charité unterhalten. Und er sagt, dass Autoimmunreaktionen des Körpers bei Impfungen grundsätzlich schon ein Problem sein können. Also diese Autoimmunreaktionen, das sind quasi Angriffe des Immunsystems gegen körpereigene Strukturen. Also der Körper greift sich selbst an, weil er denkt, dass diese körpereigenen Strukturen Fremdkörper sind, die er bekämpfen muss. Und dieses Phänomen, das kann eben auftreten, wenn bestimmte Virusproteine oder auch Bestandteile in bestimmten Impfstoffen zufällig eine sehr ähnliche molekulare Struktur haben wie körpereigene Rezeptoren oder ähnliches. Und wenn jetzt jemand mit solchen ähnlichen Eiweißen geimpft wird, dann kann es eben passieren, dass das Immunsystem scharf gemacht wird gegen körpereigene Strukturen. Und das will man natürlich unbedingt vermeiden. Es ist jetzt aber nicht so, dass RNA-Impfstoffe hier per se gefährlicher sind als beispielsweise Impfungen, bei denen Virusproteine oder abgestorbene Viren verabreicht werden. Autoimmunreaktionen, die können einfach ganz allgemein bei Impfungen nicht ganz ausgeschlossen werden.
Gibt es denn Möglichkeiten, solche Wechselwirkungen vorherzusagen?
Nein, leider nicht. Also es ist tatsächlich ein unglücklicher Zufall, wenn so etwas passiert. Und das kann man eigentlich nur durch klinische Studien mit sehr, sehr vielen Teilnehmern und sehr langen Beobachtungszeiträumen herausfinden. Solche Nebenwirkungen, die sind aber extrem selten, muss man sagen. Also manche erinnern sich vielleicht noch an die Schweinegrippe. Damals hat der Impfstoff Pandemrix bei Menschen mit einem sehr speziellen genetischen Marker zu Narkolepsie geführt, einer Art Schlafkrankheit. Und hier gab es bei etwa 60 Millionen Impfstoffdosen, die weltweit verabreicht wurden, etwa 1300 Fälle, in denen Menschen eine Narkolepsie entwickelt haben. Also selbst wenn man jetzt 100.000 Menschen vorher getestet hätte, dann wäre diese Nebenwirkung möglicherweise nicht aufgefallen, weil sie ja auch zeitversetzt auftrat. Also manche Menschen haben erst Jahre später einen Zusammenhang zwischen ihrer Müdigkeit und der Impfung hergestellt.
Warum verlangen die Zulassungsbehörden dann nur eine Nachbeobachtungszeit von 2 Monaten? Müsste man da nicht viel länger abwarten?
Also das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich wäre es für die Sicherheit des Impfstoffs besser, wenn man jetzt mehr Menschen testet und länger nach der Impfung beobachtet. Doch das würde bedeuten, dass es länger dauern würde, bis die allgemeine Bevölkerung geimpft werden kann. Und hier sagen Medizinerinnen, dass das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs oder bleibender Organschäden einfach höher ist als die Gefahr, dass die Impfung zu schweren Nebenwirkungen führt, die in den klinischen Studien bislang nicht aufgetreten sind. Und das muss man eben gegeneinander abwägen. Was aber diskutiert werden sollte, und das hat auch Leif Erik Sander ganz klar gesagt, das ist der Nutzen einer Impfung für Kinder und Jugendliche. Denn eine SARS-CoV-2-Infektion, die verläuft ja bei Kindern in den meisten Fällen harmlos. Also sollte abgewogen werden, ob man Kinder tatsächlich sofort impfen sollte.
Christine Westerhaus über die Sicherheit von RNA-Impfstoffen. Danke dir. Und hier geht es weiter mit den Meldungen von Magdalena Schmude.
Wissenschaftler aus Australien haben eine Methode entwickelt, um die Stärke eines Tinnitus objektiv messbar zu machen. Bei der funktionellen Nahinfrarotspektroskopie werden Unterschiede im Sauerstoffgehalt des Blutes in verschiedenen Hirnregionen ausgewertet. Das gibt Hinweise darauf, wie aktiv die jeweiligen Regionen sind. Für ihre Studie, die im Fachmagazin PLOS ONE erschienen ist, untersuchten die Forschenden damit die Aktivität in bestimmten Bereichen der Hirnrinde, die mit einem Tinnitus in Verbindung gebracht werden. Bei Personen, die daran litten, zeigten sich andere Aktivitätsmuster als bei Personen ohne das Ohrgeräusch. Eine anhand dieser Daten auf die Unterschiede trainierte künstliche Intelligenz konnte anschließend erkennen, ob eine Person an einem Tinnitus litt und ob dieser leicht oder stark war. Bisher hatte es dafür keine technische Lösung gegeben und Ärzte waren auf die subjektiven Angaben ihrer Patienten angewiesen. Der Mittelmeerraum ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. Das geht aus einer gestern veröffentlichten Studie der französischen Organisation Plan Bleu hervor, die mit dem UN-Umweltprogramm UNEP zusammenarbeitet. Der Mittelmeerraum erwärme sich 20% schneller als andere Regionen im weltweiten Durchschnitt, heißt es in der Studie. Dadurch könnten die Niederschläge in der Region bis zum Jahr 2080 um bis zu 30% zurückgehen. Zudem könnte der Meeresspiegel laut der Untersuchung bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 2,5 Meter ansteigen. Astronomen haben das Rätsel um den sogenannten blauen Ringnebel gelöst. Seitdem der UV-Licht abstrahlende Gasring um einen zentralen Stern im Jahr 2004 in der Milchstraße entdeckt wurde, hatten Wissenschaftler versucht, die Hintergründe zu verstehen. Jetzt melden US-amerikanische Astrophysikerinnen und Astrophysiker einen Erfolg. Laut ihrer Auswertung neuer Teleskopaufnahmen, die im Fachmagazin Nature erschienen ist, ist der Nebelring die Schockwelle einer Sternverschmelzung, bei der ein größerer, sonnenähnlicher Stern mit einem kleineren stellaren Partner kollidiert ist. Dabei wurde eine Wolke aus Staub und Gas ins All geschleudert, die in diesem speziellen Fall durch eine zuvor entstandene Gasscheibe um den kleineren Stern in zwei Teile geteilt wurde. Das erklärt die Ringform der Wolke. Das Leuchten entstand laut der Studie durch den Zusammenstoß der Teilchen mit interstellaren Gasen, die die Elektronen darin aufheizten und Wasserstoffmoleküle zur UV-Fluoreszenz anregten. Austern und Champagner passen besonders gut zusammen, weil sie die gleichen Geschmacksrezeptoren ansprechen. Durch die im Champagner enthaltenen Hefezellen sowie die Aminosäuren aus dem Muskelfleisch der Austern werden Glutamat und bestimmte Nukleotide geliefert, die beide den Geschmackseindruck Umami hervorrufen, also etwas, das ähnlich wie Fleisch besonders würzig schmeckt. Die Kombination beider Faktoren verstärkt den Geschmack, wie Forschende der Universität Kopenhagen in den Scientific Reports schreiben. Eine ähnliche geschmackliche Synergie gäbe es außerdem zum Beispiel bei Schinken und Käse oder Eiern und Speck. Urzeithaie besaßen eine zweite Reihe Zähne, die sie bei Bedarf freilegen konnten. Vermutlich, weil der Zahnwechsel im Revolvergebiss der urzeitlichen Raubtiere so langsam verlief, dass die vorderen Zähne noch nicht ausgefallen waren. Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Communications Biology. Bei der Jagd konnten die Haie diese Zähne nach vorne stülpen.
Sternzeit, 19. November, das vorletzte Dreigestirn. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigt sich tief im Südwesten ein markantes Dreigestirn. Rechts oberhalb der Mondsichel leuchten Saturn und Jupiter. Sie bilden am Himmel fast ein kleines rechtwinkliges Dreieck. In diesem Jahr zählten die monatlichen Besuche des Mondes bei den beiden Riesenplaneten zu den himmlischen Highlights. Doch damit ist es nun bald vorbei. Beim nächsten Dreiertreffen am 17. Dezember hat sich Jupiter schon auf weniger als einen Monddurchmesser Saturn genähert. Das Dreieck ist dann extrem spitz, eher eine Linie. Kurz vor Weihnachten überholt Jupiter den Ringplaneten. Dann verschmelzen beide fast zu einem Lichtpunkt. So etwas gibt es bestenfalls alle 20 Jahre. Zum Jahresende verschwinden Jupiter und Saturn im Strahlenkranz der Sonne. Wenn sie im März am Morgenhimmel wieder auftauchen, ist Jupiter bereits dreimal weiter von Saturn entfernt als heute Abend. Dann gibt es keine ganz engen Dreiertreffen mit dem Mond mehr. Unser Trabant braucht 27,3 Tage, um einmal rund um den ganzen Himmel zu laufen. Jupiter braucht dafür 12, Saturn fast 30 Jahre. In der Zeit, die Jupiter für eine Runde braucht, absolviert der Mond 160 Läufe. Und während eines Saturnumlaufs dreht der Mond gar 400 Runden am Himmel. Auf jeder begegnet er am Firmament allen Planeten. Aber so enge Doppelbesuche bei Jupiter und Saturn wie heute Abend wird es erst im Jahr 2040 wieder geben. Erst dann treffen sich die beiden Riesenplaneten erneut.
Das war Forschung aktuell. Hier übernehmen gleich die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft ein Thema, der erneute Kahlschlag bei ThyssenKrupp. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.